Meine Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit dem Autor Markus Johannes. Markus, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo, ich bin Markus Johannes. So viel war gerade schon mal klar. Ich bin Thriller-Autor, habe bisher, jetzt muss ich kurz mal nachrechnen, 1, 2, 3, 4 Bücher veröffentlicht, 4 Romane veröffentlicht. Bin gerade sozusagen dabei, meinen 5. zu veröffentlichen, bin Autor eines Schreibratgebers und ja, bisher sowohl als Verlagsautor als auch als Self-Publisher unterwegs. Und ja, ich nehme für mich in Anspruch, einfach spannende Bücher zu schreiben.
Das kann ich bestätigen.
Das freut mich. Was hast du gelesen?
Das verrate ich jetzt nicht.
Oh, schade.
Aus welchem Buch liest du denn heute?
Ich würde ganz gerne aus meinem zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon erschienenen neuesten Roman Zum zweiten Mal tot lesen.
Oh, toll. Ja, dann fang gleich mal an.
Alles klar. Kurz vor dem wichtigsten Augenblick meines Lebens bin ich nicht echt. Ich kenne die Frau nicht, die mich aus dem Spiegel anstarrt. Genauso wenig wie die Visagistin, die mein Gesicht pudert und dabei auf mich einredet. Sie ist fast doppelt so alt wie ich und verhält sich so unterwürfig, als wäre sie mein Dienstmädchen. Normalerweise mache ich das ja nicht. Sie pudert meine Stirn. Ihre Hand zittert. Aber bei Ihnen kann ich nicht anders. Ich bin wirklich ein Fan von Ihnen, Frau Dr. Kreuzer. So jung und schon Doktor. Meine Tochter ist ja mit 28 noch nicht einmal bei mir ausgezogen. Ich schiele an ihrer Hand vorbei, starre wieder in den Spiegel. Bin das wirklich ich? Bitte, sage ich. Sie können mich Lisa nennen. Die Welt ist ein Film. Nur nicht mein Film. Die grellen Lampen, die den Spiegel mit mir vor mir einrahmen. Der Stuhl, in dem ich sitze, der sich hin und her dreht. Wie beim Zahnarzt. Ich hasse Ärzte. Mein Puls rast. Alles dreht sich. Das ist kein normales Lampenfieber. Vor mir liegt ja auch kein normaler Auftritt. Es ist der wichtigste meiner Karriere. Flimmern vor den Augen, Schweißausbrüche, Rauschen in den Ohren. Ein unsichtbarer Dämon, der mir ständig im Nacken sitzt und mich beißt, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Bitte. Kann ich das Zittern unterdrücken? Werde ich in Tränen ausbrechen? Ohnmächtig zusammensacken? Ich habe das alles schon erlebt. Nur nicht vor laufenden Kameras. Live. Wie konnte ich mich nur darauf einlassen? Hier haben ja schon alle möglichen Promis gesessen. Sogar die Kanzlerin. Aber bei Ihnen zittern mir wirklich ein bisschen die Hände. Ihr Buch ist einfach klasse. Sie ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Mit ihrer eigenen Aufregung. Deswegen bemerkt sie nicht, was mit mir los ist. Ihre Stimme ist ein Echo. Ich sehe, wie sich ihre Lippen bewegen, aber ich höre ihre Worte erst viel später. Danke. Ich würde ja gerne Smalltalk machen. Die eloquente, sprühende Lisa sein, die ich am liebsten bin. Die Lisa, die die Menschen wollen. Die Frau mit dem messerscharfen Verstand. Nur kann ich mich leider nicht immer auf meinen Verstand verlassen. Und vor allem dann nicht, wenn es wichtig wird, wie jetzt. Ich hätte damit rechnen müssen. Das hier ist ein Fehler. Die Visagistin hält inne und betrachtet mein Spiegelbild. Geht es Ihnen gut? Sie sehen blass aus. Sie mustert mich von oben bis unten. Sie schwitzen ja. Kalter Schweiß. Angstschweiß. Der stinkt immer. Dagegen hilft keine Klimaanlage. Tut mir leid. Warum entschuldige ich mich? Mir geht es gut. Nein, natürlich geht es mir nicht gut. Was passiert, wenn ich auf dem Podium ohnmächtig werde? Dann kippe ich um und bin tot. Ich weiß, dass es nicht so ist, dass das albern ist. Ich weiß es. Nur hilft mir das nicht. Ich will nicht, dass später in den sozialen Medien die Welt über mich lacht. Ich kann jetzt schon sehen, wie Videos viral gehen, wie sie in den Redaktionen, Verlagen und Universitäten, ja sogar auf den Schulhöfen ihre Handys von Hand zu Hand reichen. Guck mal, die verrückte Tussi, voll krass, klappt einfach so zusammen. Die hat nichts drauf. Und alle finden die so toll. Die haben es ja schon immer gewusst. So kurz vor dem Auftritt kann ich die Angst nicht gebrauchen. Sie weiß das. Sie lauert. Manchmal wochenlang, Monate. Ich vergesse immer wieder gerne, dass es sie gibt. Und dann schlägt sie zu. Wenn ich am wenigsten mit ihr rechne. Wenn sie mir am meisten kaputt machen kann. Ich habe das Bedürfnis, der Visagistin ins Gesicht zu schreien. Ich habe Angst, du dumme Kuh. Angst! Wer hat das nicht, wenn er zur Primetime live in ein Haifischbecken aus Moderatoren, Politikern und Journalisten springt? Alle älter als ich. Vielleicht nicht intelligenter, aber erfahrener, Medienprofis. Ich bin ein Küken. Aber ich mache das natürlich nicht. Warum nicht? Wieso muss ich mich immer zwanghaft unter Kontrolle halten? Weil mich sonst die Schatten überwältigen, mit ihren schwarzen Armen umschlingen und zerdrücken, weil die Wände auf mich einstürzen und mich erschlagen. Bestes Abitur im Jahrgang. Psychologie und Kriminologie studiert wie der Blitz. Abschluss mit Auszeichnung. Doktorarbeit. Nebenbei einen Bestseller geschrieben. Toller Job. Interviews. Und trotzdem denke ich an meine Mama, wenn ich nervös werde. Nach was nervös? Wenn die Angst kommt. Tränen laufen mir über die Wangen. Aber bei dem vielen Schweiß fallen sie Gottlob nicht auf. Ich wische meine nassen Hände an meinem Rock ab. Meine Ohren sausen. Ich schwebe. Herzklopfen, Schwindel, meine Kiefermuskeln zucken. Die Schminke verläuft auf meiner Haut. Die Visagistin verzieht ihr Gesicht. Dann hat sie sich wieder unter Kontrolle. Ach was, das kriegen wir hin. Geht vielen so. Ist doch ganz natürlich. Ist es nicht. Ich lese es in ihrem Gesicht, höre, wie in ihrer Stimme etwas zerbricht. Ihre Begeisterung ist wie weggewischt. Das zauberhafte Bild, das sie von mir gemalt hat. Es zerläuft in ihrem Kopf. Wie ein Aquarell, über das man Wasser gießt. Lisa Kreuzer, die Bestseller-Autorin, schwitzt vor ihrem Auftritt Blut und Wasser. Ist nervös wie ein Schulmädchen. Wie ein achtjähriges Kind. Wie damals. Nur die jahrelange Übung, die Symptome zu unterdrücken, verhindert, dass ich aufspringe und davonlaufe. Ich muss lächeln. Und einfach weitermachen. Ich hole nur mal schnell was, ja? Sie reicht mein Abschminkpad. Hier, tupfen Sie damit. Das haben wir gleich im Griff. Mit tauben Fingern nehme ich den Wattebausch. Sie müssen nicht. Ich will nicht allein sein. Aber sie stürmt aus der Garderobe. Ich kralle mich am Schminkstuhl fest. Meine Augen wandern zur Uhr über dem Spiegel. Nur noch wenige Minuten bis zum Beginn der Talkshow. Das schaffe ich nicht mehr. Diesmal schaffe ich es nicht. Es ist vorbei. Alles ist vorbei. Ich will nur noch nach Hause. Ich weiß genau, was die Menschen von mir erwarten. Die schönste Psychologin Deutschlands, junge Bestseller-Autorin, eloquent Expertin für die dunkle Seite der Psyche, ein Wunderkind. Verdammt nochmal, ich bin das alles. Die viele harte Arbeit, die mich bis hierhin gebracht hat. Ich habe mir das verdient. Ja, ich wurde mit dem silbernen Löffel im Mund geboren. Meine Startchancen waren gut. Aber es gibt viele andere, die es genauso gut hatten. Und die haben es nicht so schnell so weit gebracht wie ich. Und die hatten kein so großes Handicap wie ich. Ich habe mir alles mit viel harter Arbeit verdient. So sehr verdient. Das darf ich mir nicht kaputt machen. Wenn ich da jetzt nicht rausgehe, wenn ich mich vor der Kamera blamiere, dann ist alles für die Katz. Die viele Arbeit, die ganzen Entbehrungen. Die Angst. Sie kommt. Sie kriecht aus den dunklen Winkeln der Garderobe näher und näher. Bindet sich schattenhaft. Schlingt sich um meinen Körper. Und drückt zu. Ich kriege keine Luft. Decke und Wände stürzen über mir ein und zerquetschen mich. Gleich wird es dunkel. Ich reiße mir den Latz vom Hals, stehe auf, verliere den Halt, greife nach der Lehne meines Stuhls. Er dreht sich, ich rutsche ab, meine Hände greifen ins Nichts. Der Boden rast auf mich zu. Den Aufprall spüre ich kaum. Ich höre mich nur selbst keuchen. Dann weinen. Du meine Güte! Die Visagistin. Ich sehe ihre Füße in den flachen Schuhen. Sie trippeln auf mich zu. Nicht so. Bitte, bitte nicht so. Warum muss sie mich so sehen? Nur ein paar Minuten, dann ist es vorbei. Ich kenne das. Wieso bekomme ich diese verdammten Minuten nicht? Kalte Spinnenbeine krabbeln über meine Haut. Nein, es sind ihre Finger. Sie packt mich. Brauchen Sie einen Arzt? Was ist denn nur los? Was fehlt Ihnen denn? Sie hilft mir auf. Das Zittern. Ich versuche, tief zu atmen. Ich muss das wieder kontrollieren. Ich habe das schon häufiger geschafft. Jetzt schaffe ich das auch. Nein, keuche ich. Es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Aber ich brauche einen Moment. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ein Wasser. Kann ich ein Glas Wasser haben? Sie nickt. Ja, natürlich. Sie rennt wieder raus. Wahrscheinlich froh, etwas tun zu können. Nicht mehr mit mir in einem Raum sein zu müssen. Der Peinlichkeit für ein paar Augenblicke zu entkommen. Ich bin auch froh darüber, dass sie weg ist. Ich schließe die Augen. Ich zwinge mich dazu, tief zu atmen. Ich balle die Hände zu Fäusten, halte sie eine Weile, lasse los. Ich spanne andere Muskeln in meinem Körper an, bis sich Arme und Beine taub anfühlen. Dann lasse ich wieder locker. Ich schreie. Das mache ich nicht mit Absicht. Der Schrei kriecht einfach aus mir hoch, aus dem Bauch bis in den Rachen. Dann explodiert er. Nachdem es vorbei ist, richte ich mich auf. Es geht mir wieder gut. Nein, natürlich nicht. Die Knie und Hände zittern. Alles fühlt sich taub an. Mir ist übel. Nicht gut. Aber besser. Ich schwanke. Sehe mich im Raum um. Die Angst ist wieder in die dunklen Ecken zurückgekrochen. Ich weiß, dass sie da noch lauert. Es ist nicht vorbei. Es ist nie vorbei. Aber jetzt habe ich wieder die Oberhand. Für den Augenblick jedenfalls. Und ich bete darum, dass es für den Abend reicht. Ihr Wasser! Ich habe die Visagistin gar nicht bemerkt. Plötzlich steht sie neben mir und reicht mir einen Plastikbecher. Was hat sie alles gesehen? Was hat sie gehört? Vorsichtig nippe ich am Wasser. Dann wische ich mir wenig damenhaft mit dem Handrücken über die Nase. Meine Augen wandern zum Spiegel. Ich deute auf mein Spiegelbild. Kriegen wir das in der kurzen Zeit wieder hin? Die Visagistin sieht mich mit großen Augen an. Wollen Sie denn jetzt wirklich noch? Kriegen wir das hin? Unterbreche ich sie. Sie blinzelt. Ja, ich denke schon. Ich stürze das Wasser runter. Kaltes, seidiges Wasser. Es schüttelt mich durch und holt mich in die Gegenwart. Ich lasse den Becher achtlos fallen, setze mich wieder in den Stuhl. Na dann los! Für ein paar Sekunden zögert sie. Natürlich, aber sind Sie sich sicher, dass alles in Ordnung ist? Wir haben hier zwei Sanitäter, die könnte ich nur ein kurzer Schwächeanfall. Ich kenne das. Wenn viel los ist, dann esse ich zu wenig. Um ehrlich zu sein, habe ich heute noch gar nichts gegessen. Sie kennen das vielleicht. Man vergisst das eben. Und dann noch diese Hitze. Das glauben sie alle, weil ich dünn bin. So dünn wie die Visagistin auch. Das kann man sagen. Essstörung ist irgendwie okay. Immerhin ist man dann schön schlank. Angst nicht. Dann ist man schwach. Ach ja, natürlich. Ich würde Ihnen ja auch schnell was holen. Das schaffen wir nicht mehr. Schon gut. Sie lächelt verschwörerisch, fischt aus der Tasche ihrer engen Jeans ein Päckchen Traubenzucker und drückt es mir in die Hand. Ich nehme es, weil ich nicht mehr mit ihr diskutieren will. Sie tupft mich trocken. Danke, sage ich tonlos. Sie grinst flüchtig. Ich schaffe das. Einfach alles abschalten. Auf diese Weise funktioniere ich. Wie eine Maschine. Dann spüre ich gar nichts mehr. Aus dem Augenwinkel schiele ich wieder in die dunklen Ecken der Garderobe. Dahin, wo die Schlange lauert. Der Dämon. Es darf nur nicht nochmal passieren. Ich versuche mir einzureden, dass so schnell hintereinander keine zwei Panikattacken kommen. Der Blitz schlägt nie zweimal ein. Aber ich weiß es besser. Er schlägt immer und immer wieder ein.
Das war total spannend. Aber du liest ja gleich weiter, ich freue mich schon.
Ja.
Ich fieber richtig mit. Ja, jetzt musst du ein bisschen was über deine Figuren verraten.
Ja, man hat ja so die erste Figur jetzt auf jeden Fall schon kennengelernt. Das ist die Hauptfigur, das ist Lisa Kreuzer. Und man hat auch schon eine Menge erfahren. Sie ist, und sehr viel mehr würde ich über sie eigentlich auch gar nicht verraten, aber ich fasse das gerne nochmal zusammen. Sie ist sowas Ähnliches wie ein kleines Wunderkind. Also sie hat sehr früh Karriere gemacht, sehr schnell Karriere gemacht. Sie hat sich auf das Gebiet der Kriminalpsychologie sozusagen spezialisiert, ist dafür Dozentin und ja, eine sehr erfolgreiche Dozentin. Und da sie, ja, wie soll ich sagen, auch noch darüber hinaus sehr engagiert ist, sie hat einen sehr großen Karrieredurst, wie man vielleicht gemerkt hat, und sie auch aus ziemlich gutem Hause kommt, also es wird von ihr auch so ein bisschen erwartet, dass sie diese Karriere macht. Sie hat ja darüber hinaus auch noch mit vielen anderen Erwartungen zu tun, aber das kriegen wir auch gleich nochmal beim nächsten Kapitel dann einfach nochmal mit. Ja, dadurch gerät sie auch natürlich massiv unter Druck. Und sie beginnt so im Laufe des Romans eigentlich sogar ziemlich schnell zu merken, dass das nicht unbedingt hausgemacht ist. Dass es nicht unbedingt das ist, wo sie selbst wirklich drauf hinaus will. Und dann verändert sich eine ganze Menge.
Oh, spannend. Wo spielt denn dein Buch? Gibt es einen bestimmten Ort?
Es spielt, wie glaube ich, fast alle meine bisherigen Bücher auch wieder in Berlin. Nein, das stimmt ja nicht. Meine allerersten Bücher haben um Berlin gespielt, aber das lasse ich mal gelten, sage ich mal. Also hier in der Region sozusagen, in der wir auch wohnen. Aber ich wage mal zu behaupten, ich schreibe eigentlich Romane, bei denen der Schauplatz keine so große Rolle spielt. Also es ist einfach ein Großstadtroman, würde ich sagen.
Ja. Okay, dann liest doch gleich.
Oder war die Frage noch tiefergehend gemeint, in welchem Milieu er spielt? Oder?
Darüber kannst du auch gerne erzählen.
Ja, also ich kann so viel verraten, es werden einige Krankenhäuser, nein, es wird ein Krankenhaus, aber mehrmals eine Rolle spielen. Es wird abgelegene Villen geben an romantischen Orten und ja, auch nicht so schöne Orte. Ah. Und auch sehr geheimnisvolle Orte.
Oh.
Ja, und tatsächlich, jetzt wo du es sagst, das werden wir auch gleich merken im nächsten Kapitel, der Roman spielt auch tatsächlich wieder mal ein bisschen um Berlin herum.
Oh, da bin ich jetzt sehr neugierig.
Da musst ja, du jetzt, das ist ja auch der Sinn der Sache.
Ja, du musst gleich weiterlesen.
Ach so, das war's schon?
Na, ja, ich muss das jetzt einfach hören.
Okidoki. Also das zweite Kapitel, das war übrigens gerade das erste Kapitel, ne? Wow! Schau dir an, was auf Twitter los ist. Seit die Talkshow vorbei ist, kann Emma ihre Augen nicht vom Handy lösen. Sie hält mir das Display vors Gesicht. Nimm das weg. Ich muss kichern, obwohl es mir eigentlich ernst ist. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich fahre. Und die Sicht ist sowieso schon mies. Lenk mich jetzt nicht auch noch ab. Die Scheibenwischer kämpfen gegen den Regen an. Sommergewitter. Ich sehe nur Schwärze und den grauen Regen. Die Tropfen rasen wie ein Schwarm aus Sternschnuppen auf mich zu, zerplatzen an der Windschutzscheibe. Es herrscht die größte Hitzewelle aller Zeiten. Und ausgerechnet während des ersten Gewitters dieses Jahrhundertsommers muss ich nachts auf die Autobahn. Wären wir bloß im Hotel in Hamburg geblieben. Aber natürlich muss ich morgen früh wieder arbeiten. Mich in der Uni feiern lassen. Nur keine Pause. Pausen bedeuten Stillstand. Stillstand bedeutet Rückschritt. Rückschritt ist das Ende der Karriere. Ach, komm schon, Emma schmollt wie ein Kind. Sie scheint das Unwetter draußen nicht weiter zu beunruhigen. Vielleicht nimmt sie es auch gar nicht wahr. Sie klebt mit ihren Augen am Handy-Display. Na gut, dann lese ich dir das vor. Lisa Kreuzer ist die Größte. Endlich mal jemand, der Klartext redet. Hashtag Stop Evil. Ich rolle mit den Augen. Ah, sowas lese ich jeden Tag. Gibt's nicht auch viele Hasskommentare? Ja, haufenweise. Die kommen immer. Aber mit denen halte ich mich gar nicht erst auf. Negativer Schrott. Sieh mal hier. Lisa Kreuzer muss in die Politik gehen, wie sie Christian Kämmerer auseinandergenommen hat. So müssten alle mit diesen Populisten umgehen. Ach, das schreiben viele. Lisa Kreuzer für Bundeskanzler ist unter den 10 populärsten Hashtags auf Twitter. Ich presse die Lippen aufeinander Sonst würde ich grinsen wie eine Idiotin. Emma drückt mir ihren Ellbogen in die Seite. Ich muss lachen. Mein Renault gerät ins Schlittern. Ich komme der Leitplanke gefährlich nahe. Lass das! Ich habe seit der Umleitung die Orientierung verloren. Bei dem Regen kann ich keine Schilder mehr lesen. Könntest du jetzt bitte endlich die Route googeln und mich navigieren, statt auf Twitter abzuhängen? Nicht zum ersten Mal fluche ich darüber, dass mein alter Clio kein eingebautes Navigationsgerät hat. Und nicht zum ersten Mal beschließe ich, mir endlich ein neues Auto zu kaufen. Wir müssen doch ein bisschen feiern. Du hast Kamera gezeigt, wo der Hammer hängt. Der war vollkommen sprachlos. Ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, wie stolz ich auf dich bin. Ich habe dir gleich heute Morgen gesagt, dass dein Horoskop nur Gutes verspricht. Nein, die Sterne lügen nicht. Bei diesem Thema werden wir uns nie einig. Emma streicht und tippt ein paar Mal auf ihrem Handy herum. Dann hält sie es mir wieder vor die Nase. Hier, das Video wird schon überall geteilt. Ist sogar schon ein Meme. Christian Kämmerer starrt ins Nichts an der Kamera vorbei. Erst färbt sich sein gebräuntes Gesicht unter dem schwarz gefärbten Haarschopf rot. Dann wird er blass. Die Falten um Mund und Stirn, die sein wahres Alter verraten, graben sich von Sekunde zu Sekunde tiefer in seine Haut. Etwas in seinem Blick zerbricht. Seine Mundwinkel gleiten nach unten. Emma klopft sich auf den Oberschenkel. Der Mistkerl hat das sowas von verdient. Du hast gerockt, Süße. Ja, ich hab gerockt. Ich kann mir das Grinsen nicht mehr verkneifen. Und wart's ab, das ist nur der Anfang. Wie meinst du das? Ich hab noch ein Ass im Ärmel. Kamera ist geliefert. Du machst mich neugierig. Geduld. Du erfährst es wie alle anderen morgen aus der Presse. Du kannst doch nicht sowas andeuten und dann auf geheimnisvoll machen. Es würde den Effekt ruinieren. Aber die Welt wird morgen ein kleines bisschen besser sein. Emma zerrt ihre Handtasche aus dem Fußraum hervor. Ich kann's immer noch nicht fassen. Meine beste Freundin rettet die Welt. Komm, das müssen wir feiern. Morgen bist du bestimmt schon zu berühmt, um mit mir abzuhängen. Mein Blick wandert zwischen Windschutzscheibe und Emma hin und her. Was suchst du? Sie zückt einen Joint und ein Feuerzeug aus ihrer Handtasche. Das hier! Ich fahre. Und? Ich kann doch beim Fahren nicht kiffen. Wieso nicht? Bist du schwanger? Sie kichert. Kann sich kaum einkriegen. Offensichtlich hat sie sich schon vor der Fahrt ein wenig in Stimmung gebracht. Was? Nein. Wie kommst du denn darauf? Abbasin will doch so gerne Kinder. Wieso weißt du das? Ich habe mich mit ihm unterhalten. Darüber, dass er Kinder will? Er ist traurig. Offensichtlich gibst du ihm nicht, was er braucht. Was soll das? Warum redet ihr hinter meinem Rücken über mich? Beruhig dich. Das war nur so ein kurzes Gespräch. Es war ein Zufall, dass das Thema drauf kam. Ich find's cool. Kinder verderben einem die Figur. Und sie stinken. Du lügst. Stimmt. Emma kichert wieder. Ich liebe Kinder. Ich raff's einfach nicht. Ich wäre so froh, einen Typen zum Kinderkriegen zu haben. Aber ich gerate immer nur an die Falschen. Du springst mit jedem ins Bett, der gut aussieht. Wenn du eine Familie gründen willst, musst du mit anderen Männern ausgehen. Und warum willst du denn mit Abbasin keine Familie gründen? Er ist doch der Typ dafür. Das ist meine Sache. Hey, ich bin deine beste Freundin. Emma zündet den Joint an. Wenn du nicht mit mir darüber redest, mit wem denn dann? Wie kann ich ein Kind in die Welt setzen, wenn ich jederzeit eine Angstattacke erleiden kann? Was, wenn ich ohnmächtig werde, während ich die Windeln wechsle und es zum Wickeltisch fällt? Wie kann ich ein Vorbild für ein Kind sein, wenn ich so schwach bin, dein Doppelleben führen muss? Ich bin einfach noch nicht so weit. Mann, ich bin nicht mal 30. Emma zieht am Joint und legt den Kopf zurück. Tick, tack, tick, tack. Ach, hör auf. Ich habe noch jede Menge Zeit. Halle Berry hat mit 42 ihr erstes Kind gekriegt. Halle wer? Sie reicht mir den Joint. Ich habe doch gesagt, dass ich das jetzt nicht will. Ich habe neulich eine Sendung gesehen, da haben sie getestet, was schlimmer ist. Saufen oder Kiffen. Und die Kiffer konnten sich viel besser auf den Verkehr konzentrieren als die Besoffenen. Emma. Lisa. Ich hasse es, wenn sie meinen Tonfall nachäfft. Manu, du kannst so spießig sein. Ich muss in ein paar Stunden wieder fit sein. Wir haben doch früher auch die Nächte durchgemacht. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Sie boxt mich in die Seite. Oder schwanger. Hör endlich auf. Dieser Augenblick kommt nie wieder. Ist doch egal, was morgen ist. Wenn uns eine Verkehrskontrolle erwischt, Emma seufzt. Okay, mir egal, was du machst. Mir ist nach Feiern. Sie inhaliert erneut einen tiefen Zug. Uhu! Ich kneife die Augen zusammen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber der Regen fällt noch dichter. Immer wieder packen Windböen den Wagen. Hör jetzt mit dem Blödsinn auf und wirf endlich das Navi an. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir sind. Schon gut, Spielverderberin. Sie reicht mir wieder den Joint. Halt mal. Dann suche ich dir die Strecke raus. Das geht nicht. Ich brauche beide Hände zum Lenken. Wenn ich nicht aufpasse, drückt uns der Sturm aus der Spur. Ich muss mein Handy aufladen. Ich seufze und nehme den Joint. Wenn Emma in dieser Stimmung ist, kann man mit ihr nicht vernünftig reden. Sie steckt das Ladegerät in den Zigarettenanzünder und hantiert mit ihrem Smartphone. Ein schemenhaftes Schild am Fahrbahnrand zieht an uns vorbei. Diesmal gelingt es mir, etwas drauf zu lesen. Ausfahrt Rüdersdorf. Rüdersdorf? Was machen wir in Rüdersdorf? Da will ich überhaupt nicht hin. Ich weiß noch nicht mal genau, wo Rüdersdorf liegt. Wir befinden uns zwar in der Nähe von Berlin, aber auf der falschen Seite, wenn ich mich jedenfalls nicht vollkommen irre. Emma fängt an zu gackern. Oh Mann, da macht dir jemand einen Heiratsantrag. Verdammt, Emma, ich denke, du navigierst mich endlich. Ja, ja, aber da kommen so viele Nachrichten rein. Das ist der Hammer. Ich meine, es ist mitten in der Nacht und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als dich im Netz zu feiern. Das ist einfach... Aus dem Augenwinkel erkenne ich, wie Emma mitten in der Bewegung einfriert. Ich wende mich ihr zu. Ihre Augen werden größer und größer. Was? Emma, was ist los? Ach du Scheiße, flüstert sie. Emma! Ich weiß nicht, ob du das jetzt... Ich lasse den verfluchten Joint einfach fallen, drücke ihn mit dem linken Fuß schnell aus und reiße Emma das Handy aus der Hand. Der Wagen schlingert. Ich registriere das nur beiläufig. Schon ein kurzer Blick auf das Display reicht aus, um zu erkennen, was sie zum Verstummen gebracht hat. Christian Kämmerer erhängt sich nach Talkshow. Oh Süße, Emmas Stimme klingt weit weg, entfernt sich mit jedem Wort weiter und weiter. Das ist nicht deine Schuld. Du kannst nichts dafür. Dass der sich umbringt, das ist nur seine Entscheidung. Das Auto um mich herum wird enger. Ich klammere mich an das Lenkrad. Wie ein Ertrinkender an die Schiffsplanke. Eine schwere, eiskalte Zange legt sich um meine Brust und drückt zu. Ich kriege keine Luft mehr. Er ist dafür verantwortlich, haucht Emma. Nicht du. Alles verschwimmt. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Du kannst nichts dafür. Lisa, hörst du mich? Du kannst nichts dafür. Lisa? Lisa? Lisa, pass auf! Ich kann das verfluchte Lenkrad nicht mehr halten. Lisa!
Wow. Gänsehaut.
Das freut mich.
Jetzt hörst du einfach auf.
Mhm. Zweites Kapitel.
Ja, schade. Also selber lesen.
Ich würde das stärkstens empfehlen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ah, du hast wirklich richtig toll gelesen.
Das freut mich.
Man konnte richtig schön mitfiebern.
Auch das freut mich.
Ja.
Ja, wobei ich muss gestehen, ich habe sehr heimlich die ganze Zeit Visagistin geübt. Ich wusste, dass ich mir das Wort so ein bisschen stoppe. Das sind so die Sachen, wo man beim Schreiben nicht drüber nachdenkt, dass man das irgendwann auch mal vorlesen muss.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, es gibt Wörter, die sind schwieriger.
Ja, ja.
Ja, wie lange hast du denn an dem Buch gearbeitet? Bist du zu den Orten auch hingefahren?
Jein. Also ich habe an dem Buch tatsächlich extrem lange gearbeitet. Also brutto. netto sozusagen nicht. Also ich glaube, das habe ich das erste Mal 2016 geschrieben, glaube ich. Im Rahmen des NaNoWriMos. Kennt vielleicht einiges, also ein amerikanischer Schreibwettbewerb, bei dem man versucht, einen Roman in 4 Wochen zu schreiben. Da habe ich den ersten Entwurf sozusagen damals geschrieben. Und ich habe das eher so als Fingerübung betrachtet und habe den so in der Schublade liegen lassen. Und habe 2018 eigentlich angefangen, einen ganz anderen Roman zu schreiben, nämlich eine Fortsetzung meines letzten Romans Entfesselter Tod. Bin damit aber nicht so richtig zurande gekommen, um ehrlich zu sein. Und dann kam noch die Arbeit an Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies dazwischen. Das wurde uns auf dem Verlag tragen und hat dann auch wieder ein Jahr Zeit gekostet. Also da ist so eine Menge Zeit ins Land gegangen und dann bekam es aber ganz recht, weil ich, wie gesagt, mit der Fortsetzung für Entfesselter Tod nicht so zufrieden war mit mir und mit dem Roman. Und dann habe ich halt, nachdem wir mit Romane schreiben und veröffentlichen mit Dummies fertig waren, überlegt, was machst du jetzt? Und aus verschiedenen Gründen war der Zeitpunkt gekommen, wo ich gedacht habe, eigentlich würdest du dieses Buch ganz gerne doch irgendwie fertig machen. Und dann habe ich angefangen und es war für mich dann aber auf einmal schockierend, was für ein sperriges Buch das war. Also das war, glaube ich, bisher tatsächlich irgendwie mein schwierigstes Buch. Das hat sich extrem widersetzt allen möglichen Versuchen, es zu überarbeiten. Ich habe mit der Perspektive, mit der Sprache ganz viel gekämpft. Ich habe mit dem Plot ganz viel gekämpft. Ja, und hab's dann tatsächlich im Herbst letzten Jahres an Verlage geschickt. Das wurde dann auch sehr, sehr lange geprüft, aber zum Schluss leider abgelehnt. Und was wieder sehr viel Zeit gekostet hat. Und ja, jetzt bin ich sozusagen seit Anfang des Jahres dabei, das so auf Hochglanz zu polieren, dass ich es dann auch ohne Verlag veröffentlichen kann.
Ja.
Also eine lange Story sozusagen.
Ja.
Achso, der zweite Teil der Frage war, ob ich an die Orte gefahren bin.
Ja.
Jein. Also einige Orte habe ich besucht, andere nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß, viele Autoren machen das und mir leuchtet auch ein, warum man das macht und ich halte es auch prinzipiell für gut, aber ich habe es ja schon vorhin angedeutet, ich bin nicht der Ansicht, dass mein Roman von den Orten tatsächlich lebt.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass, also bei mir liegt wirklich der Fokus eigentlich auf dem Plot und auf den Figuren und für mich sind Orte einfach Kulisse. Also ich brauche halt für den Plot einen bestimmten Ort und dann suche ich halt eine Weile, bis ich einen gefunden habe, der meine Bedingungen irgendwie erfüllt. Und ich muss auch so ganz ehrlich sagen, wenn ich keinen Ort finde, der meine Bedingungen erfüllt, dann erfinde ich den auch einfach. Die Freiheit nehme ich mir dann.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, also wie gesagt, es gibt ja wirklich ganz viele Gesinnungen, ganz viele unterschiedliche Auffassungen, wo man sich darüber streitet, was ist besser oder wie akribisch muss man sein. Und es wäre anders, wenn ich Regionalkrimis schreiben würde oder sowas. Ne? Dann ist natürlich klar, da muss man das recherchieren. Da muss da die Atmosphäre eines Ortes definitiv eingefangen werden, aber das mache ich ja nicht.
Ja. Woher bekommst du deine Ideen?
Ja, das ist auch so eine Standardfrage, mit der man als Autor konfrontiert wird. Für mich ist immer die Frage, woher bekommt man sie nicht? Also oder wieso sollte man keine Ideen haben? Also ich will da nicht protzen oder so, aber ich glaube, eigentlich geht es allen Autoren so, dass sie eher mehr Ideen haben, als sie verarbeiten können, als Ideen, die sie dann am Ende halt wirklich zu Romanen machen. Und ich kann nicht sagen, woher Ideen kommen. Also ich setze mich eigentlich hin, nehme mir vor, einen Roman zu schreiben und da ich ja so ein extremer Planer bin, fange ich dann einfach an mit irgendeiner Grundidee, wo ich wirklich keine Ahnung habe, woher die kommt, ja, von da an zu brainstormen und zu mindmappen, mir Sachen auszudenken und dann ist es eigentlich eher Arbeit, sage ich mal, als großartig, dass mich da die Inspiration irgendwie trifft oder so, sondern es ist eher so ein bisschen Reißbrettarbeit, so ein bisschen Architektur halt.
Hm. Ja. Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du auf der Couch? Das sind ja immer so Fragen, was ja Leser immer gerne wissen wollen, wo ihre Autoren schreiben. Schreiben sie im Café oder draußen oder direkt an dem Ort, wo es stattfindet?
Nee, also an den Orten, in denen es stattfindet, auf gar keinen Fall. In Cafés schreibe ich auch nicht. Ich weiß, das machen viele Leute gerne, aber Cafés sind so gar nichts für mich. Ich habe ein paar Mal versucht, im Café zu schreiben und vielleicht geht es anderen Leuten nicht so, aber es kommt früher oder später immer der Punkt, an dem irgendjemand mir über die Schulter guckt. Und das hasse ich ja wie die Pest. Also irgendwann kommt einer an und da gibt es auch immer irgendwie gelegentlich gibt es dann kommunikative Leute, die so, was schreiben Sie einfach ein Buch? Ist ja interessant. Ich habe auch mal versucht, ein Buch zu schreiben und das ist ja nett, also ich komme gerne mit Leuten ins Gespräch, aber nicht in dem Moment. Also da will ich ja schreiben. Ne? Und deswegen mache ich das nicht. Nee. Du bist ja nur im Podcast, aber du siehst ja im Video gerade, wo ich gerade sitze. Theoretisch wäre das auch mein Schreibzimmer. Ich glaube, für einen Thriller-Autor gar nicht so unangebracht. Also ich sitze ja hier im Keller mit unverputzten Wänden. Eigentlich will ich mich da schon seit 2 Jahren einrichten, um mein Arbeitszimmer draus zu machen, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Deswegen ist es sozusagen unser Podcast- und Videoaufzeichnungszimmer geworden. Und tatsächlich sitze ich die meiste Zeit bei mir im Wohnzimmer auf dem Sessel.
Ah, okay. Im Keller ist es ein bisschen kalt, oder?
Nö, Also der ist zwar nicht beheizt, aber wir haben extrem dicke Wände, liegen unter der Erde. Also das ist okay. Das geht. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so kälteempfindlich.
Na, du hast ja Glück. Okay, warum bist du Autor geworden?
Es war mir nicht möglich, kein Autor zu werden.
Ja.
Also das war nie eine bewusste Entscheidung irgendwie. Ich erzähle mal gerne die Anekdote an der Stelle. Ich weiß nicht, ob sie so der Wahrheit entspricht, aber ich glaube, sie ist ganz nett. Dass ich als Kind immer so durch die Wohnung getigert bin, wie es Kinder halt so machen. Also war ich so, weiß ich nicht, 4 Jahre alt oder so. Und habe immer mit allem Möglichen gespielt, nur nicht mit den Spielsachen natürlich, die ich irgendwie hatte. Und da habe ich bei der Gelegenheit, als ich einen Schrank ausgeräumt habe, das war der Kleiderschrank meines Vaters, so eine alte Olymp gefunden. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Ne, das sind so ganz große, schwere, mechanische Schreibmaschinen mit so Tasten an so langen Stielen praktisch, die man ganz heftig runterdrücken muss. Und aus irgendwelchen Gründen war ich davon nicht wegzukriegen. Meine Eltern mussten mich ganz häufig verarzten, weil ich natürlich immer mit meinen Fingern zwischen die Tasten gerutscht bin und dann höllisch wehgetan und ich habe dann ganz viel geschrien, aber es hat mich aus irgendwelchen Gründen, ich kann es nicht sagen, warum, hat es mich nicht losgelassen und ich habe dann einfach getippt die ganze Zeit. Also ich habe tatsächlich auch, jetzt nicht getippt, bevor ich schreiben konnte, aber ich habe parallel sozusagen Maschine schreiben und Handschrift schreiben gelernt dann irgendwie, weil ich es halt einfach als Kind gerne gemacht habe, keine Ahnung warum. Und das ging dann ganz schnell los, dass ich auch geschrieben habe. Ich habe erst angefangen, Tarzan-Comics abzutippen. Ich hab total gerne Tarzan-Comics gelesen, als ich so 6, 7 Jahre alt war und fand die Dialoge immer lustig und habe die dann abgetippt und mir dann sozusagen die Bilder zwischendurch selber aufgeschrieben und habe da so lange mitgespielt, bis dann irgendwann eigene Geschichten draus geworden sind.
Und das in dem Alter. Nicht schlecht. Respekt.
Ja, nee, ich weiß auch nicht, ob so gestimmt. Vielleicht war ich auch 8 oder 9 Jahre, aber tatsächlich muss ich so 11, maximal 12 gewesen sein, als ich meinen ersten echten Roman geschrieben habe. Das war ein Science-Fiction-Roman mit dem Titel Der Deserteur. Den habe ich da tatsächlich dann mit dem Ziel geschrieben, jetzt schreibe ich mal einen Science-Fiction-Roman, weil ich als Kind natürlich sehr gerne Science-Fiction gelesen habe. Das heißt natürlich, also ich habe halt als Kind gerne Science-Fiction gelesen und dann habe ich den so geschrieben und ja, den bewahre ich jetzt hier irgendwo auf, ich weiß gar nicht wo, der steht hier irgendwo im Ordner und lasse da niemanden mehr reingucken.
Warum nicht?
Ja, der ist, also ich sag's mal so, für einen 12-Jährigen finde ich ihn gar nicht schlecht rückblickend, aber es ist natürlich der Roman eines 12-Jährigen, ja.
Ist ja nicht schlimm. Wir sind jetzt alle neugierig.
doch, der ist nicht veröffentlichungsreif.
Okay. Ja, du bist ja auch auf Social Media, auf Instagram, Facebook, Website, Newsletter. Was hast du? Wie heißt du da? Und was sieht man von dir?
Ich heiße total originell Markus Johannes, überall. Also wenn man mich mit dem Namen googelt, dann findet man mich. Ich habe zusätzlich noch einen Instagram-Account für die Schreibdilettanten, den Podcast, den ich zusammen mit meinem Autorenkollegen und besten Freund Axel Heumann mache. Also man kann mich auch als die Schreibdilettanten finden, allerdings nur auf Instagram. Und ja, was poste ich? Ich poste natürlich alles rund um meine Bücher. Wer also up-to-date bleiben möchte und immer mal wieder so kleine Schnipsel erfahren möchte, woran ich gerade arbeite, wie ich gerade arbeite, was ich gerade mache, oder einfach nur sehen möchte, wie ich mich mit Büchern lächerlich in Pose schmeiße, dann kann man da auf Instagram mir folgen. Auf Facebook poste ich so, ja, unterschiedliche Dinge, also auch das Gleiche wie auf Instagram teilweise. Teilweise aber auch eher so Gedanken, privatere Sachen, was auch immer. Und auf Twitter bin ich auch, aber da bin ich nicht so aktiv, wie ich gestehen muss. Twitter ist mir zu unübersichtlich. Ja, und ich möchte jedem ans Herz legen, meinen Blog zu besuchen, der mich gerne noch näher kennenlernen will und so ein paar Gedanken zum Thema Krimi und Thriller erfahren möchte, die ich habe. Und da kann man auch meinen Newsletter abonnieren. Das ist die erste Anlaufstelle, wenn man wissen will, ob ich irgendwo auf irgendeiner Messe bin, ob ich irgendwo eine Präsentation halte oder ob ich Bücher signieren kann oder was auch immer. Also Newsletter abonnieren ist natürlich wie bei jedem immer das Beste.
Das stimmt. Und ich erinnere mich gerade ganz spontan daran, wie wir uns kennengelernt haben auf Facebook.
Aha.
Ich habe irgendwas kommentiert und du hast gleich gesagt, hier, guck mal, hier ist mein Blog, kannst du noch mehr drüber lesen? Ja, das ist aber ja, auch schon ein paar Jahre her.
Ja, ich bin ja auch schon eine Weile unter. Ich habe mit Schrecken gemerkt, dass ich irgendwie seit, glaube ich jetzt seit, nee, 10 Jahre sind es nicht, 8 Jahre, 9 Jahre irgendwie auf Twitter bin. Ich habe immer noch den Eindruck, ich komme nicht klar mit der Plattform.
Ja, das ist manchmal ein bisschen, naja, der Kampf, ne?
Richtig.
Mhm. Wo ist denn dein Buch erhältlich? Im Buchladen, überall. Online, überall?
Ja, Also dieses Buch wird überall erhältlich sein. Also zum zweiten Mal Tod will ich so veröffentlichen, dass es wirklich auf allen Plattformen erscheint. Entfesselter Tod, der Roman vorher, ist nur bei Amazon erhältlich, jedenfalls noch. Das werde ich aber auch in der nächsten Zeit mal ändern. Und meine anderen Bücher, Tödliche Gedanken, Tödliche Wahrheit und Leelana, die sind eigentlich auch überall erhältlich. Allerdings leider Tödliche Wahrheit nur als E-Book, nicht als gedrucktes Buch.
Okay. Auch nicht schlecht.
Ja, das sind die beiden Verlagsbücher und da hat sich der Verlag gegen eine Veröffentlichung als gedrucktes Buch entschieden. Ich werde das vielleicht auch in der nächsten Zeit mal irgendwie ändern, aber mal gucken.
Ja, okay. Ich liebe ja Print.
Ja, deswegen will ich das ja auch nennen.
Super.
Weil es vielen Leuten so geht.
Ja.
Genau.
Ist ja auch schön, ein Buch in der Hand zu halten und nicht immer so ein Gerät.
Ja.
Genau. Du hast ein neues Buchprojekt?
Ja, das ist ja zum zweiten Mal tot.
Das ist es, okay.
Das läuft ja gerade. Genau. Ja, ich habe auch noch ein neues Buchprojekt, aber da kann ich noch nicht so viel drüber verraten, weil ich da auch nicht alleine dran beteiligt bin.
Da reden wir ein andermal drüber.
Das würde mich sehr freuen, ja.
Sehr gern. Ja, wir sind ja auch quasi Kollegen.
Ich finde auch, ja.
Ja? Also nicht nur Autorenkollegen, sondern Podcast-Kollegen.
Mhm.
Magst du ein bisschen was über deinen Podcast erzählen?
Ja, mein Podcast und ein Video-YouTube-Channel, Axel und ich, die Schreibdilettanten, den machen wir inzwischen auch schon seit über 8 Jahren. Da erscheint jede Woche eine neue Folge, immer mittwochs. Und da unterhalten wir uns über alle möglichen Themen, die rund ums Autorendasein und übers Schreiben irgendwie mal wichtig werden könnten.
Ja, ich
würde. Und der Name ist Programm. Die Schreibdilettanten heißt es unter anderem deswegen, weil wir kein so wirklich durchgestylter YouTube-Channel sind. Das kriegen wir auch öfter mal so als Kritik um die Ohren geschlagen, aber wir halten das für authentisch.
Ja, ich finde das auch. Also ich habe euch ja auch abonniert, nachdem ich den Hinweis von dir bekommen hatte damals, vor ein paar Jahren. Und ich finde das toll. Das ist ja egal, ja, muss ja nicht alles perfekt sein. Also, ne? Also ich finde das so gut, wie es macht.
So sehe ich das auch, ja. Aber es gibt tatsächlich Leute, die da vorbeigucken und sagen, ja, nee, ist ja irgendwie nicht geschnitten und es fehlt irgendwie Trailermusik und die Ausleuchtung und sowas halt.
Ja, dann kann man auch zum Fernsehen gehen. Aber gut,
richtig.
Also ich sehe das wie du. Jeder macht es so, wie er möchte.
Finde ich auch.
Ja, möchtest du noch was loswerden, was Wichtiges deinen Lesern und jetzt natürlich auch den Hörern erzählen?
Also ja, natürlich. Erstens möchte ich mal loswerden, dass ich mich ganz herzlich bedanken dafür möchte, dass ich hier sein durfte oder darf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich lese natürlich gerne, aber es hat mir auch sehr viel Spaß und es macht mir sehr viel Spaß, mit dir zu plaudern. Und ich mag einfach Podcasts gerne. Also deswegen tauche ich auch gerne in Podcasts auf. Wer noch einen Podcast hat und mich gerne interviewen möchte, kann das gerne tun. Und ja, darüber hinaus kann ich nur dazu aufrufen, jeder Autor freut sich über Feedback. Also wer meine Bücher liest und ja, mir dann gerne in irgendeiner Weise Feedback zukommen lassen möchte, vorzugsweise in der Rezension, aber gerne auch per E-Mail oder in Social Media, da freue ich mich immer drüber.
Genau, ist ja auch wichtig für die Autoren, ne, für euch, dass ihr Feedback bekommt.
Sehe ich auch so, ja.
Genau. Du, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Das war sehr spannend, leider viel zu kurz. Also beim nächsten Mal musst du viel länger lesen.
Alles klar.
Ja?
Machen wir.
Am besten eine ganze Stunde, nein. Aber mehr. Das war wirklich richtig spannend.
Freut mich.
Ja, dann hoffe ich, dass du wiederkommst. Also du darfst jederzeit.
Jederzeit gerne.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis
ja,
zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.